dieser Podcast-Serie sprechen wir mit den verschiedensten Experten aus der ganzen Welt über das Thema Tod. Mit dem Ziel, Menschen die Angst vor dem Tod zu nehmen, Mut zur Lebensfreude bei Krankheit zu machen und damit im erweiterten Sinne auch zur Heilung beizutragen. Aus diesem Grund hat unser Team auch lange darüber nachgedacht, ob wir zum heutigen Thema Suizidassistenz eine Folge aufnehmen. Doch aufgrund der aktuellen Debatte im Bundestag zum Thema Suizidassistenz und weil unser MOX Health Team seitdem immer wieder die Frage gestellt bekommt, wie wir als Unternehmen oder persönlich dazu stehen, haben wir uns entschieden, unseren heutigen Gast einzuladen. Unsere Antwort? Es kommt auf den individuellen Fall an, genau wie bei jedem anderen Gesundheitsanliegen auch. Denn Fakt ist, dass wir alle genauso wie Ärztinnen, Ärzte und Privatpersonen uns mit dem Thema Suizidassistenz auseinandersetzen dürfen. Denn rechtlich befindet sich Deutschland seit Februar 2020 in einer Grauzone. Was heißt das? Im Jahr 2020 wurde vom Bundesverfassungsgericht das Verbot zur Suizidbeihilfe gekippt. Der hier gekippte Paragraph 217 des Strafgesetzbuchs hatte bis dahin geregelt, dass die sogenannte geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung strafbar war. Und dieser Paragraph machte Beihilfe zum Suizid für Ärztinnen, Ärzte, Organisationen und Privatpersonen unmöglich sowie strafbar. Nun ist der Paragraph gekippt und klargestellt, dass Menschen ein Recht haben, selbstbestimmt zu sterben. Auch mit der Unterstützung Dritter. Doch wie soll diese Unterstützung Dritter zukünftig geregelt werden? Welche Debatte führt aktuell der Bundestag und welche Auswirkungen könnte diese Debatte auf eure persönliche, unsere Zukunft oder auch die Zukunft von Ärztinnen und Ärzten und kirchliche Einrichtungen haben? Genau diese Fragen möchte ich heute Herrn Professor Reimer Grunemeyer stellen, der seit vielen Jahren Experte auf diesem komplexen und weitreichenden Gebiet ist und eine ganz interessante Perspektive mit einbringt.
Herzlich willkommen bei Heilen, Geheimnisse ganzheitlicher Gesundheit. Dies ist ein Podcast von MUX Health, Ihrem strategischen Partner für exklusive ganzheitliche Gesundheit. Ganz nach dem Motto, nie zuvor konnte die Medizin so viel Gutes tun wie heute, und nie zuvor hinterfragten so viele Patienten ihre Ärzte, sitzen in diesem Podcast unsere Gründer, der Internist und Strategieberater Dr. Med Christian Becker und Helen Becker, Personal Coach und New Work Expertin, mit einigen der weltweit besten Experten zum Thema Heilen zusammen und schauen hinter die Geheimnisse der neuesten medizinischen Trends, hinter altbewährte Methoden und sprechen mit Heilern, Ärzten, Wissenschaftlern, Coaches und Healthtech-Unternehmern.
Im heutigen Heilen-Podcast sprechen wir mit Professor Reimer Grunemeyer. Als Professor für Soziologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen beschäftigte sich Herr Grunemeyer unter anderem mit sozialen Herausforderungen in den alternden Gesellschaften Europas und legt hier besonders seinen Themenfokus auf die Hospiz- und Palliativarbeit. Darüber hinaus ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Deutschen Hospiz- und Palliativverbunds und Autor des Buches Suizidassistenz, warum wir eine solidarische Gesellschaft brauchen, das 2021 erschienen ist. Hallo Herr Grunemeyer, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen Frau Becker, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
Herr Grunemeyer, Sie wissen bereits, wir waren ganz begeistert von Ihrem Buch Suizidassistenz. Denn in dieser Podcast-Serie sprechen wir über das Thema Tod mit dem Ziel, Menschen die Angst vor dem Tod zu nehmen, Mut zur Lebensfreude bei Krankheiten zu machen und damit im erweiterten Sinne auch zur Heilung beizutragen. Dabei geht es uns auch um das Thema Aufklärung rund um den Tod und Ihre solidargesellschaftliche Perspektive zum Thema Suizidassistenz halten wir in diesem Zusammenhang für besonders relevant und aktuell. Denn aktuell gibt es auch die Bundestagsdebatte und da möchte ich auch gleich mit Ihnen einsteigen, denn der Bundestag diskutiert ja gerade drei Gesetzentwürfe zur Reform der Sterbehilfe. Und dabei geht es um die Frage, wie Sterbehilfe ermöglicht, aber ein Missbrauch ausgeschlossen werden kann. Und alle drei Entwürfe haben ja gemeinsam, dass sie eine verpflichtende Beratung vorsehen. Sie unterscheiden sich jedoch in der Frage, ob man dafür ein Strafrecht benötigt. Genau. Und Herr Gronemeier, warum wird diese Diskussion denn jetzt gerade jetzt geführt? Und wie ist Suizidassistenz bisher geregelt?
Ja, warum kommt diese Frage jetzt auf? Die kann man, glaube ich, vor allen Dingen in dem großen Zusammenhang nur verstehen, der darin besteht, dass wir erstens eine Pflegekatastrophe vor uns haben und einen Pflegenotstand schon gegenwärtig haben. Das heißt, die Situation älterer, pflegebedürftiger Menschen oder sehr kranker Menschen ist außerordentlich fragil. Dann kommt hinzu, dass wir eine Leistungsgesellschaft in der Krise sind und dass gewissermaßen diese Grundidee, dass Menschen, die im Pflegeheim sind oder ambulante Pflege brauchen, ja, sich selber oft sehen als Menschen, die zur Last fallen. Und ich glaube, das ist ein Strom, der auch gleichzeitig ein problematischer Strom ist, der dazu führt, dass alte Menschen gewissermaßen sich genötigt fühlen könnten, den assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen, um das Erbe ihrer Kinder zu sichern, um der Gesellschaft nicht auf die zur Last zu fallen, etc. etc. pp. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, ist, dass wir ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr in eine Richtung gegangen sind, in der wir aus den Gemeinschaften, die es gab, die keineswegs immer idyllisch gewesen sind, rausgefallen sind, Vereine, Kirchen etc., Nachbarschaften und immer mehr zu Einzelwesen geworden sind. Und das Bundesverfassungsgerichtsurteil ist ja ein Urteil, das mit der Autonomie des Einzelnen begründet wird und damit eigentlich nur von dem Einzelnen spricht.
Super spannend. Und vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Vielleicht haben wir Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt haben und sich fragen, was denn eigentlich die Suizidassistenz aktuell ist und wie die aktuell in Deutschland geregelt ist.
Ja, so etwas wie ein assistierter Suizid war ja bisher verboten. Es gibt viele Länder, insbesondere die Niederlande, die schon lange an diesem Punkt tätig sind, die das gar nicht assistierten Suizid, sondern Euthanasie nennen. Also es gibt Länder, die Erfahrung damit haben, dass Menschen sich in Situationen vorfinden, wo sie sagen, ich möchte nicht mehr weiter leben. Und in Deutschland ist darüber aus vielen Gründen lange diskutiert worden, jetzt ist eine Entscheidung da. Das ist natürlich auch mit den christlichen Wurzeln dieser Gesellschaft verbunden, in der eigentlich das Leben als heilig angesehen wurde, als etwas, was aus Gottes Hand kommt und wo wir als Menschen nicht einfach sagen, so jetzt lassen wir uns abschalten. Und natürlich ist auch dieser riesige Schub der Säkularisierung, der Verweltlichung, der Abschied vom Christentum. Man hat gehört von riesigen Zahlen des Austritts aus der Kirche, gerade gegenwärtig. Also wir haben eine Situation, in der die Entfernung der Menschen von den Vorgaben der Kirche immer weiter sich entfernen und an die Stelle tritt gewissermaßen das Individuum, das sich selbst als etwas mit Verfallsdatum gewissermaßen begreift und dann sagt so, jetzt will ich den Schalter haben, mit dem ich mich auch abschalten kann.
Ja, vielleicht in dem Zusammenhang darf erwähnt werden, Sie sind ja promovierter Soziologe und promovierter Theologe. Was hat Sie denn besonders motiviert, sich mit diesem doch sehr im Umbruch befindenden Thema auseinanderzusetzen in den letzten Jahren?
Ja, also in mir hinterlässt diese Debatte einen großen Zwiespalt. Also ich will nicht fundamentalistisch antworten. Ich will weder sagen, kommt überhaupt nicht in Frage, noch will ich sagen, ja, das ist ja nun endlich mal eine tolle Idee. Sondern ich glaube, was wir sehr genau schauen müssen, was da passiert. Ich komme aus einer Tradition, in der der Gedanke, dass man das Leben, das von Gott geschenkt ist, selber in die Hand nehmen kann und beenden kann, eigentlich ganz fremd ist. Das prägt mich eigentlich bis heute. Auf der anderen Seite hat es ja seit Jahren einen zunehmend starken Schrei, kann man geradezu sagen, von Menschen gegeben, die gesagt haben, ich will so nicht mehr leben. Und ich selber kann nur sagen, dafür habe ich Verständnis. Ich kann mir vorstellen, dass man in einer Lage kommt, in der man sagt, so will ich nicht mehr leben. Und von da aus ist, glaube ich, gerade dies jetzt so geschehen, weil einerseits dieser Wunsch nach einer Möglichkeit der Sterbehilfe sehr stark geworden ist und auf der anderen Seite die religiösen Bindungen, die Bindung auch an Familie und Gemeinschaft geringer geworden sind. Das ist ja bei dem assistierten Suizid auch das Problem eigentlich, dass es sich nur an das Einzelwesen adressiert und die Frage, was mit denen, die da zurückbleiben, geschieht, zum Beispiel gar nicht stellen. Und das, was im Bundestag jetzt debattiert wird, ist ja alles sehr einleuchtend und die unterschiedlichen Stimmen, das ist auch schön, das zu hören. Aber es ist wieder mal nach dem Muster, dass wir schnell fragen, wie machen wir es nun? Und die Frage, warum wir es machen, eigentlich nicht mehr richtig vorkommt. Und das Wie, das läuft ja schon. Also gegenwärtig nimmt Dignitas ungefähr 7.000 Euro für einen assistierten Suizid. Das ist nicht gerade was für Hartz-IV-Empfänger. Aber da kann man damit rechnen, dass die Frage, muss das nicht auch von den Kassen bezahlt werden, über kurz oder lang auch in den Raum tritt.
Vielleicht bevor wir auf das Wie und den Prozess dahinter eingehen, der jetzt gerade aktuell in Gang gebracht wird oder beziehungsweise der jetzt auch schon entstanden ist, vielleicht wirklich mal nach der Frage, warum. Und Sie haben ja am Anfang schon gesagt, es gibt ein Bedürfnis, ein höheres, Sie haben das dargestellt, dass ja viele aus der Kirche auch austreten, dass ein gewisser Umbruch, die Leistungsgesellschaft mit dazu kommt, der Individualismus. Und deswegen vielleicht nochmal, lassen Sie uns genauer drauf eingehen, warum suchen Menschen denn nach Suizid, Assistenz? Und was heißt denn in dem Zusammenhang zum Beispiel die Leistungsgesellschaft, die Sie angesprochen haben?
Naja, ich will mal so sagen, ich bin viel in Afrika und erlebe dort Gesellschaften, die keineswegs idyllisch paradiesisch sind, aber in der der einzelne Mensch sehr deutlich in einen familialen Zusammenhang eingebunden ist. Der stützt ihn, da gibt es Konflikte, da streitet man sich etc. Aber es gibt darüber eigentlich keinen Zweifel, dass man dazugehört. Und wenn jemand irgendwie nichts hat, dann wird geteilt. Ich habe das als Kind noch so erlebt, dass die Familie die selbstverständliche Hülle, das Nest war, in das man hineingeboren war. Das verließ man auch nicht. Auch das ist nicht zu vergolden. Es gab da auch sehr schwierige Situationen. Aber es war das Selbstverständliche, dass man irgendwo dazugehörte. Meine Großmutter hat bei uns in der Familie gelebt, ganz selbstverständlich. Darüber gab es keine Frage. Und sie hätte die Frage, ob sie assistierten Suizid möchte, niemals stellen können, weil für sie das Leben ein Geschenk Gottes war, das man nicht zurückgeben kann. Und sie war auch im Schoß der Familie bescheiden, sehr zurückhaltend, gut aufgehoben. Und wir sind immer mehr in eine Gesellschaft hineingerutscht, in der die individuelle Konkurrenz und die Durchsetzungskraft des Einzelnen im Vordergrund steht. Das ist das, was uns in erster Linie prägt. Das lernt man schon in der Schule, dass man in erster Linie mal die Ellbogen gebrauchen muss und zusehen muss, dass man mehr Punkte bekommt als der Nachbar im Klassenraum. Das ist über die letzten Jahrzehnte eine Entwicklung, die uns reicher gemacht hat, die uns einsamer gemacht hat und die jetzt zu dem Punkt wohl führt, wo die Entscheidung darüber, ob ich mein Leben noch weiterleben möchte oder nicht, mit einmal ganz selbstverständlich als etwas ist, was der Einzelne in Anspruch nehmen kann. Das ist neu, das ist nicht unproblematisch und es ist etwas, was aber, glaube ich, mit großer Rasanz in dieser und großer Schnelligkeit in dieser Gesellschaft gegenwärtig sein wird. Schon in der nächsten Generation wird man das gar nicht mehr als ein Problem sehen. Und wenn ich mit jungen Leuten spreche, dann ist eigentlich der Gedanke, dass das etwas, ein selbstverständliches Recht jedes Menschen ist, ganz selbstverständlich da. Und die alten Verbindungen an die Familie, an religiöse Fragen sind eigentlich weitgehend gekappt.
Ja, sehr spannend, was da auch gerade passiert und wie es auch von den unterschiedlichen Generationen wahrgenommen wird. Denn genau wir sind ja jetzt die Generation, wo sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet wird. Und wir dürfen auch diese Diskussion und diese Richtungen mitgestalten in dem Moment. Vielleicht, bevor wir darauf eingehen, noch eine Frage. Wir haben jetzt da viele Gründe gehört, wie sich das entwickeln könnte. Was sind denn Gründe für eine Suizidassistenz?
Sie meinen hier in Deutschland jetzt, oder?
Ja, genau.
Ja. Ja, naja, wir hinken gewissermaßen hinter uns umgebenden Ländern wie der Schweiz, den Niederlanden und Spanien auch. Und ich finde dieses Hinterherhinken keinen Nachteil, sondern ich denke, dass es sehr genau überlegt werden muss, in welche Richtung wir uns da bewegen. Es hat ja in allen Gesellschaften, in den armen Gesellschaften, in den nomadischen Gesellschaften, immer die Altentötung gegeben. Also wenn irgendwie jemand nicht mehr mit konnte, auf dem Weg durch die Wüste oder durch den Urwald, dann wurde er mit einem Topf Honig ausgesetzt oder vielleicht sogar erschlagen. Dann hat die Wohlstandsgesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, naja, also wir machen das jetzt ganz anders. Wir bereiten Orte für die Menschen, die pflegebedürftig sind, vor. Und jetzt zeigt sich, dass wir da ein großes Problem gekriegt haben, weil wir es einfach nicht mehr managen können. Es gibt eine rasant ansteigende Zahl von Pflegebedürftigen und eine rasant abstürzende Zahl von Menschen, die zu pflegen bereit und imstande sind. Das heißt, diese Gesellschaft steht immer mehr vor dem Problem, was soll eigentlich mit den alten Leuten geschehen? Also wenn man diesen Aspekt sieht. Und da ist natürlich für meine Begriffe die große Gefahr des assistierten Suizids, dass in den vielen Heimen, die es gibt, wo Hunderttausende sind, die nicht immer sehr glücklich dort sind, die sich als Last empfinden und dann sagen, ja, okay, dieses Instrument, was da neu auf dem Markt ist, das nehme ich jetzt in Anspruch. Der andere Bereich ist natürlich der Bereich derer, die jünger sind und schwerst krank sind, die an einer Krankheit leiden, an der sie nicht mehr leiden möchten. In beiden Fällen, sowohl bei den Alten auch als bei den Kranken, kann ich mir nicht anmaßen zu sagen, ihr dürft das nicht oder ihr sollt es machen. Aber ich finde, dass wir, und das zeigen auch die Entwürfe im Bundestag, nicht zu schnell dieses Instrument als selbstverständlich ansehen sollten. Denn die Frage ist ja immer, wo ist die Grenze? Was geschieht mit den Menschen mit Demenz, die das nicht selbst entscheiden können? Was gibt es zu sagen zu der Frage Menschen mit Behinderung? Wenn jemand, sagen wir mal, vielleicht auch geistig eingeschränkt ist und dann nach dem assistierten Suizid, unter welchem Einfluss auch immer, verlangt, sollen wir das machen? Und ist es richtig zu sagen, dass jemand, der vielleicht einen Anhauch von Depressivität hat und sagt, ich will nicht mehr leben, sollen wir dann sagen, ja? Oder wäre es nicht wichtig, dass zumindest in gleichem Ausmaß diese Gesellschaft für Suizidprävention, also eine Vorbeugung gegen suizidale, also selbsttötende Tendenzen in die Welt zu setzen. Also wir können das eine nicht machen, ohne das andere auch nachzuziehen. Und es ist eine Gefahr, dass dieses Instrument sich ausweitet. Es ist ja vom Bundesverfassungsgericht auch nicht gesagt worden, du darfst das nur, wenn du schwerst krank bist, sondern es ist auch denkbar, dass der 18-Jährige, der postpubertär in eine Melancholie stürzt, sagt, nee, ich will nicht mehr leben. Und dann wird das Instrument ein sehr problematisches.
Lassen Sie uns genau darauf nochmal genauer eingehen. Der Bundestag diskutiert ja über die verpflichtende Beratung oder beziehungsweise sieht eine vor. Da frage ich mich natürlich, welche gesetzlichen Abläufe werden hier denn vorgeschlagen und macht die Definition konkreter Abläufe denn überhaupt Sinn? Weil die Entscheidung dahinter ist ja doch sehr individualisiert. Und da gibt es natürlich verschiedene Punkte, die hier mit einbezogen werden dürfen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass eine genaue Definition dieser Beratungen zu einem Automatismus führt. Das heißt, man schaut als Organisation, was darf ich denn erfüllen und hakt es, ich sage es jetzt mal so salopp, einfach ab und geht praktisch diesem Vorgang einfach nur nach, ohne vielleicht darüber hinaus Fragen zu stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es wie so eine Art Fließbandarbeit auch werden könnte, weil wir da immer effizienter werden. Und ja, was wird denn da genau dazu vorgesehen aktuell?
Also ich meine, die Beratung kann natürlich ein Luftballon werden. Also wer macht die, wie wird die gemacht? Es ist sicher sinnvoll, dass es so etwas wie ein Gespräch über so einen Wunsch geben muss. Aber natürlich lauert im Hintergrund auch, was das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich nicht verboten hat, nämlich ein Geschäftsinteresse. Man kann damit ordentlich Geld verdienen. Und es gibt ein schönes Buch von einem amerikanischen Autor namens Powell, das heißt 2084, das ist nachgebildet dem Buch 1984, das vielleicht viele kennen, das eine Zukunftsgesellschaft zeigt, die selbstverständlich die Abschaltung der Alten zu ihrem Konzept zählt. Und in 2084 schreibt dieser amerikanische Autor, vielleicht wird 2084 so sein, dass die Sommer so grauenvoll heiß geworden sind, dass alte Menschen dies nicht mehr ertragen. Und er wirft ein Szenario, dass im Jahre 2084 in Kalifornien der assistierte Suizid eine Selbstverständlichkeit geworden ist, weil Menschen das, insbesondere alte Menschen, dieses Leben nicht mehr ertragen. Das ist natürlich, habe ich zunächst gedacht, als ich das gelesen habe, eine überzogene Darstellung. Aber als man dann gelesen hat, dass in diesem letzten Sommer in Kanada 50 Grad Hitze waren, konnte man mit einmal so den Eindruck haben, naja, vielleicht ist es doch nicht so aus der Luft gegriffen. Also die Frage, ob der Druck auf insbesondere alte Menschen sich so erhöht, dass sie sagen, ja, vielleicht ist es doch besser zu gehen, statt vor sich hin zu leiden. Mhm. Und das könnte eine gefährliche Entwicklung in Gang setzen, wo alte Menschen sich als überflüssig, als nicht mehr gewollt, als nur noch kostspielig zu beginnen betrachten und dann nach dem assistierten Suizid da vielleicht auch noch von Stiftungen bezahlt wird. Auch das kann man sich vorstellen, in Anspruch zu nehmen.
Das ist natürlich ein schlimmes Szenario, das Sie gerade ansprechen. Und ja, und Sie haben auch gerade angesprochen, dass das natürlich auch ein lukrativer Markt für Organisationen sein kann. Und ich glaube, diesen Punkt möchte ich auch nochmal an der Stelle aufgreifen, dass natürlich, Sie haben es eingangs gesagt, eine Suizidassistenz ungefähr 7.000 Euro kostet. Und als ehemalige Innovations- und Digitalisierungsunternehmensberaterin denke ich mir dann natürlich sofort, ich könnte mir vorstellen, dass das in Anführungsstrichen ja ein ganz attraktiver Markt ist, der jetzt sozusagen eröffnet wird und auf den auch viele, viele Organisationen möchten, die vielleicht auch schon aus dem Ausland bekannt sind oder neu entstehen. Und deswegen frage ich mich, auf welche Merkmale neben der angesprochenen Beratung sollten denn Betroffene noch besonders achten?
Ja, das ist natürlich ganz schwer zu sagen, weil wir noch nicht so richtig sehen, wie das aussieht. Also, dass sich da Organisationen auf den Weg machen, die das aus humanistischen Gründen machen, ist ebenso klar, wie dass es Organisationen geben wird, die sagen, das ist ein gutes Geschäft und wir tun noch was, was die Leute wollen. Man kann sich das ja auch schönreden. Also ich denke, dass das etwas ist, woran wir uns sehr schnell gewöhnen sollen. Und ich hoffe, dass die Menschen sich daran nicht gewöhnen. Und wie das dann aussieht, wie es gemacht wird und zum Beispiel die Frage, ob die großen kirchlichen Einrichtungen, die Diakonie und die Caritas, die ja über zahllose Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, für Alte etc. verfügen, eigentlich gezwungen sind, darauf einzugehen oder ob sie es auch wollen. Wie soll man denn in einer diakonischen Einrichtung, wo ein 85-Jähriger sagt, ich will jetzt den assistierten Suizid, wie soll man damit umgehen? Die Leute können vielleicht sagen, wir wollen das nicht. Aber sie können auch sicher nicht sagen, wenn der da 2 Jahre in dem Heim gewesen ist, jetzt musst du irgendwie auf irgendeinen Parkplatz und dir dort Gift einhelfen, sondern dann wird man die begleiten. Mhm. Und das sind Prozesse der Gewöhnung an etwas, was im Grunde genommen hinausläuft auf die Möglichkeit, auch sich abzuschalten, schon wenn man das Gefühl hat, ich falle zur Last und ich bin nicht mehr so fit wie ehemals. Das deutet dann eigentlich auch darauf hin, dass diese Gesellschaft, in der wir uns befinden, mit Leiden immer weniger anfangen kann. Man hört ja von Zuckerberg und Bezos, den großen amerikanischen Milliardärskonstellationen, dass sie auf die Abschaffung des Leidens, auf die Abschaffung des Sterbens etc. hinarbeiten. Da wird man wahrscheinlich noch ziemlich lange warten müssen, bis dies geschieht. Aber es ist gewissermaßen das Bild von einer Gesellschaft, in der es allen gut geht, in der es keine Krankheiten mehr gibt. Also auch wenn es nicht stimmt, es ist ein Bild, das da entsteht. Und das Bild fördert natürlich gleichzeitig die Vorstellung, wenn ich dem nicht entspreche, wenn ich leide und vielleicht koste, was wird dann aus mir? Und ich glaube, da wird das Thema assistierter Suizid zu einer zentralen Frage an die Humanität dieser Gesellschaft. Ob in einer Leistungsgesellschaft ein Mensch, der nicht mehr leistet, sagen muss, nee, also ich entferne mich freiwillig. Und da ist auch für mich so ein Stück Hoffnung darauf, dass dieses Instrument gleichzeitig die Frage in Gang setzt, was für eine Gesellschaft ist das? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir sterben? Soll wirklich nur die Frage nach der Leistungsfähigkeit über die das Lebensrecht eines Menschen Auskunft geben, dann kommen wir sehr dicht heran an Entwicklungen, die wir im Nationalsozialismus gehabt haben. Mhm. Und ich finde, das muss in Deutschland auf jeden Fall immer bedacht sein.
Das darf bedacht werden. Und wenn ich Sie richtig verstehe, wir haben das negative Zukunftsszenario ja sehr schön ausgemalt in der Zwischenzeit, dass ein Gewöhnungsprozess stattfinden kann, ein gewisser Automatismus in der Gesellschaft ausgelöst werden könnte, die Zahlen des Suizids steigen, das Beratungspersonal, das jetzt vielleicht noch nicht daran gewöhnt ist, sich natürlich auch über die Jahre an den Prozess gewöhnt und den vielleicht nochmal verschlackt und schneller durchführt. Und natürlich, was Sie angesprochen haben, der steigende soziale Druck, die Leistungsgesellschaft, dass natürlich auch, ich sag's jetzt nochmal so salopp, alte und kranke Personen ja ihrer Familie auch nicht mehr zur Last fallen wollen, keine Familie haben oder ihren Freunden nicht zur Last fallen wollen oder vielleicht andersrum auch von der Familie gefragt werden. Und ich denke mir, da kommen noch ganz andere Punkte dazu, dass zum Beispiel, wenn man es jetzt weiterspinnt, auch Versicherungen natürlich vielleicht mal irgendwann bestimmte Klauseln in ihre Verträge aufnehmen könnten, die dann besagen, ab einem bestimmten Krankheitsstadium bekommen Menschen gewisse Medikamente nicht mehr oder Leistungen bezahlt oder natürlich auch unsere Patientenverfügungen, die viele von uns besitzen, einen Passus hinzugefügt bekommen, wo natürlich genau diese Suizidassistenz verankert ist. Das sind für mich ja furchtbare Gedanken und vielleicht lassen Sie uns doch mal genau deswegen diskutieren, was, und wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo wir das mitgestalten dürfen und wo die Büchse wirklich schon geöffnet ist, was jeder einzelne Zuhörer denn machen kann, unternehmen kann, damit diese Zukunft positiv gestaltet werden kann?
Ja, ich glaube, es ist eigentlich eine ganz einfache Antwort. Wir müssen uns als Menschen entdecken. Wir müssen uns vielleicht auch als Menschen entdecken, die auf Gemeinschaft angewiesen sind. Und auch als Menschen entdecken, die mit von Geburt an mit der Fähigkeit zum Mitgefühl, mit der Fähigkeit zum Pflegen, mit der Fähigkeit zu unterstützen geboren sind. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts schickt uns noch weiter in die Richtung einer Gesellschaft der Vereinzelten, einer Gesellschaft der individuellen Konkurrenz. Und was wir brauchen, ist eigentlich genau das Gegenteil. Und es ist etwas, wonach die Menschen sich ja auch sehen. Wenn man nochmal so sieht, da wo es so etwas wie den assistierten Suizid gibt, da sind es überhaupt nicht die Menschen, die schwerst leiden, die das in erster Linie in Anspruch nehmen. Das wird ja immer so getan, als wenn das Hauptargument ist. Es sind sehr oft Leute, die einfach den Lebensmut verloren haben. Und die brauchen Unterstützung, aber die brauchen keinen assistierten Suizid. Und das ist das Unheimliche an diesem neuen Gesetz, dass es uns in eine Richtung drängen könnte und die Menschen in eine Richtung drängen könnte, dass sie sagen, naja, wenn ich nicht mehr den Erwartungen entspreche, dann möchte ich an diesem Leben auch nicht mehr teilhaben. Und die Humanität unserer Gesellschaft hängt, glaube ich, von der Frage ab, ob wir diejenigen, die behindert sind, die alt sind, die nicht so können wie andere, mittragen, oder ob wir sagen, nein, raus hier. Insofern ist der assistierte Suizid auch so etwas wie ein Schlüssel zum Verständnis der Gesellschaft und eine Aufforderung, über neue Formen des Zusammenlebens nachzudenken, in der wir, auch wenn wir leiden, auch wenn wir vielleicht nicht mehr ganz so fit sind wie früher, noch gewollt sind.
Ich würde Sie gerne auch an der Stelle nochmal einladen, mit mir zu brainstormen, denn ich könnte mir jetzt auf Basis des, was Sie sagen, vorstellen, dass da noch andere Personen unterstützen können. Also zum Beispiel, wenn Sie sagen, wir sollen uns, oder es wäre schön, wenn wir uns zu einer solidarischen Gemeinschaft entwickeln, die diese Position mitträgt, dann könnte ich mir vorstellen, dass für dieses Umdenken oder für eine ausgewogene Beratung zum Thema Suizidassistenz vielleicht noch andere Personen mit eingebunden werden dürfen. Ich denke da zum Beispiel an Coaches, Psychologen, die vielleicht auch der Familie oder dem Betroffenen ganz andere Perspektiven nochmal ermöglichen, oder eine Motivationscoach, der vielleicht hilft, einfach an der Stelle nochmal eine ganz neue Lebensfreude oder einen neuen Sinn zu geben, oder vielleicht auch einen spirituellen mit dazu zu ziehen, der ja das Thema nochmal ganz neu mit der Familie, mit den Freunden, mit den Betroffenen beleuchtet und versucht, zusammen eine Lösung zu finden. Wen sehen Sie denn da noch?
Ja, ich glaube, es gibt ja ganz starke Strömungen in dieser Gesellschaft. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die es mit neuen Formen des Wohnens versuchen. Also raus aus diesem Einfamilienhausleben, raus aus einer Kleinfamilie, in der wir immer weniger überleben können. Also da gibt es ja ganz, ganz viel an Entwicklung. Und da scheitert auch viel, weil es verdammt schwierig ist, sowas hinzukriegen. Aber ich glaube, dass da ganz vieles neu entsteht. Und je deutlicher die Klimakatastrophe unsere Lebensgrundlagen beschädigt, desto stärker werden zwei Tendenzen. Natürlich einerseits, sagen wir mal, die Tendenz, ich muss mich durchsetzen, ich muss für mich hamstern, ich muss für mich eine Zuflucht bauen etc. Das wird es geben. Aber es gibt auch natürlich eine starke Zunahme von Menschen, die sagen, wir müssen etwas anderes versuchen. Also ich glaube, dass das, was wir erleben im Moment mit der Pflegekatastrophe, ja in der Klimakatastrophe eine Parallele hat. Auch da kann man sagen, es ist aussichtslos, wir schaffen das nicht, wir kriegen das nicht hin. Und gleichzeitig gibt es einen starken Wunsch von kleinen Gruppen, Fridays for Future und was es da alles so gibt, zu sagen, Extinction Rebellion, wir müssen radikal woanders anfangen. Das sind nicht die Leute aus den Aufsichtsratsvorsitzenden Und das sind nicht die Leute, die an der Börse spekulieren, sondern es sind ganz andere. Aber das ist unsere Zukunft. Und das gilt, glaube ich, für den assistierten Suizid und das ganze kulturelle Umfeld. Also da kann einerseits der Druck immer stärker werden, raus mit dir, wenn du nicht mehr kannst. Und andererseits kann ganz stark werden, wir werden alle alt, jeder kann krank werden, jeder kann hilfsbedürftig werden. Und das muss die Stärke, das muss die Stärkung der Gemeinschaft und nicht die Stärkung der sozusagen zerstörerischen Leistungsgesellschaft vorantreiben. Also von da aus ist der assistierte Suizid auch die Aufforderung, diese Gesellschaft neu zu denken.
Absolut. Und ich denke, wir können da auch nochmal auch über die Einzelnen sprechen. Ich glaube auch, oder das wäre zumindest mal eine interessante Frage, inwieweit die Angst vor dem Tod auch hier mit reinspielt. Und ich kann mir vorstellen, wie Sie sagen, dass es einfach einzelne Initiativen sind, die da eine gewisse Bewegung reinbringen könnten, zum Beispiel auch eine Aufklärung durch Palliativmediziner. Was passiert denn in dem Moment überhaupt? Und dürfen wir die uns vielleicht auch helfen, die Angst vor dem Tod zu nehmen? Oder in den USA habe ich eine Bewegung gesehen, dass ganz viele Death-Doulas sich aktuell in den USA ausbilden lassen, die auf die Würde im Sterbeprozess des Einzelnen achten. Und da geht es allerdings nicht um das Thema Suizidassistenz, sondern einfach eine Vertrauensperson, die auf die Wünsche und als Coach in dem Prozess zur Seite steht. Und vielleicht in dem Zusammenhang frage ich mich natürlich auch, welche Rolle unsere Hausärzte denn in Zukunft einnehmen können.
Also Sie haben da völlig recht. Also ich glaube, dass man auch sehen kann, dass die Sehnsucht nach dem, was wir Spiritualität nennen, sehr deutlich stärker wird. Die Leute fragen nach dem, was ist der Sinn meines Lebens? Eine Frage, die Leistungsgesellschaft ihnen eigentlich ausreden möchte. Aber diese Frage ist da. Und ich glaube ja, dass die Hospizbewegung, die eben nicht in erster Linie eine palliativmedizinische ist, sondern eine Bewegung gewesen ist, die vor allen Dingen von Frauen in dieser Republik auf die Beine gebracht worden ist, die gesagt haben, also so wie das jetzt läuft, dass der Tod im Krankenhaus gewissermaßen in der Abstellkammer oder im Badezimmer stattfindet, das geht nicht mehr so weiter. Und da ist seit den 80er Jahren diese Hospizbewegung entstanden, die von Frauen vor allen Dingen getragen worden ist. Wir sind dabei. Ich habe eine Untersuchung gemacht über Ehrenamtliche in der Hospizbewegung. Das sind Hunderttausende, die da tätig sind. Und ich glaube, dass das auch das ist, was wir brauchen, nicht nur in den letzten Tagen des Lebens, sondern etwas, was gewissermaßen die Begleitung durch das Leben ermöglicht. Wie die dann aussieht, ob das nun unbedingt ein Coaching ist, weiß ich nicht. Das schiene mir zu sehr nun wieder schon an finanzielle Interessen gebunden zu sein. Aber sag mal, die einfache Wiederentdeckung von Freundschaft, von Nachbarschaftlichkeit, die nicht mehr so funktioniert, wie sie im Dorf vor 100 Jahren war, aber die Sehnsucht danach, dass ich mit dem, der da eine Tür weiter wohnt, auch ein gutes Verhältnis habe, der mir vielleicht hilft, wenn ich mal krank bin. Das ist, glaube ich, etwas, womit wir rechnen können, dass das stärker wird. Ich habe gerade gestern gehört, also die Flucht der Menschen aus den Städten in die ländlichen Bereiche ist so etwas, wo man sagen kann, ja, haben die Leute begriffen, dass das Singen eines Vogels am Morgen wichtiger ist als das städtische Angebot an Cocktails am Abend. Und ich bin da ganz optimistisch und hoffnungsvoll, dass die Menschen entdecken, was wichtig ist. Je mehr die Natur bedroht ist und je mehr unser Leben bedroht ist von Technokratie und von einer überzogenen Medizin, desto stärker wird doch vielleicht auch der Wunsch zu sein, nein, ich gehe einen anderen Weg. Nennen wir ihn spirituell, nennen wir ihn selbstreflexiv, wo die Frage, was weiß ich über mich eigentlich, wichtiger wird als die Frage nach dem nächsten digitalen Kurs.
Ich finde das sehr schön und das ist eine schöne Wunschvorstellung auch für die Zukunft, die Sie da mitbringen. Und mein Mann und ich, wir nehmen auch diese zwei Strömungen wahr, auch im Bekannten- und Freundeskreis, natürlich auch bei unseren Patientinnen und Patienten. Und wir sind da sehr gespannt darauf, in welche Richtungen die sich weiterentwickeln. Wir sind jetzt schon fast beim Ende angekommen. Vielleicht, bevor wir zum Schluss überleiten, auf welche Frage, die ich Ihnen noch nicht zu dem Thema gestellt habe, würden Sie denn gerne noch antworten?
Auf welche Frage? Ja, vielleicht auf diese Frage, ob es im Blick auf Männer und auf Frauen unterschiedliche Antworten gibt auf dieses Phänomen. Und wenn ich sie selber beantworte, dann würde ich sagen, wir leben in einer eher männlich geprägten patriarchalischen Gesellschaft. Und mein Eindruck ist, insbesondere wenn ich in Afrika bin, dass die lebenserhaltenden Kräfte vielfach eher bei Frauen angesiedelt sind als bei Männern. Und sagen wir mal, ich als alter weißer Mann im Grunde genommen zu einer aussterbenden und vielleicht überflüssigen Gestalt dieser Welt gehöre. Aber die Frage ist, ob die Veränderungen, die wir brauchen, also sie müssen zumindest von Frauen genauso ausgehen wie von Männern. Und Männern müssen vielleicht eher lernen, mal den Mund zu halten und im Hintergrund zu bleiben. Wir haben gerade dieses G7-Treffen in Elmau gesehen. Eine Frau, 9 Männer. Das ist für mich noch das Zeichen einer Entwicklung in eine falsche Richtung.
Ja, vielen Dank. Zum Schluss möchte ich Sie noch dazu einladen, weitere nützliche Hinweise vielleicht an Betroffene oder deren ihre Familien weiterzugeben. Möchten Sie vielleicht in diesem Zusammenhang Anlaufstellen nennen oder sonstige Informationen weitergeben?
Ich glaube, das Wichtigste ist, was für das ganze Leben zentral ist, suchen Sie Freunde. Suchen Sie nicht in erster Linie Geschäftspartner oder setzen Sie sich nicht mit Konkurrenten nur an den Tisch, sondern ein Leben lang Freunde suchen, was schwierig ist, was immer schwieriger wird auch. Aber im Grunde genommen, ich glaube, ich brauche es keine Anlaufstellen, wo Leute bezahlt werden für Beratung, sondern was wir brauchen, sind Freundschaften. Das ist schwieriger geworden, aber es ist das Einzige, was uns überleben lässt.
Das ist eigentlich auch schon ein sehr, sehr, sehr schöner Schlusssatz. Denn ich hätte Sie jetzt noch gefragt, ob Sie, und das frage ich in jedem Podcast, den Satz vervollständigen können, bitte. Mir ist besonders wichtig, dass ... in diesem Podcast rüberkommt.
Also, ich glaube, die Suche nach einem gemeinsamen Weg in eine wärmende Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die der Natur nicht mehr das antut, was sie zerstört, die hinhört auf das, was die Schöpfung uns sagt und gibt, ist eine Gesellschaft, in der der assistierte Suizid nicht gebraucht wird, weil wir andere Wege des gemeinsamen Umgangs mit Leiden, Sterben und Tod haben würden als jetzt.
Vielen Dank für diese wunderbare Perspektive. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass in diesem Podcast die unterschiedlichen Facetten und Meinungen zum Thema Suizidassistenz rüberkommen und sich Betroffene oder du auch kritisch damit auseinandersetzen können. Denn Fakt ist, wir werden alle sterben und die Entscheidung, wann und wie, wird plötzlich und ab sofort auch in unsere Hände gelegt. Herzlichen Dank, Herr Kronemeyer, für das sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch.
Herzlichen Dank, Frau Becker. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Dankeschön.
Das war der Podcast Heilen – Geheimnisse ganzheitlicher Gesundheit. Ein Podcast von MUX Health. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite www.mux.health. Abonnieren Sie diesen Podcast und teilen Sie ihn mit Menschen, die das Thema interessiert oder die davon profitieren. Damit helfen Sie, den Podcast in die Welt zu tragen und noch mehr Menschen auf ihrem Weg zur Heilung zu unterstützen. Über eine positive Bewertung freuen wir uns. Alle Links zur Folge finden Sie in den Shownotes.
Die Frage ist ja immer, wo ist die Grenze? Was geschieht mit den Menschen mit Demenz, die das nicht selbst entscheiden können? Wenn jemand, sagen wir mal, geistig eingeschränkt ist und dann nach dem assistierten Suizid, unter welchem Einfluss auch immer, verlangt, sollen wir das machen?